Gnade sei mit uns und Friede von dem, der ist, der war und der kommt. Amen. Vorab drei kurze Begebenheiten, die zu unserem heutigen Predigttext hinführen. Ein pensionierter Berliner Pastor berichtet in einem theologischen Monatsmagazin folgende Begebenheit, also aus dem vollen Leben raus. Als ich einmal einen Gottesdienst in Berlin-Marzahn besuchen wollte, nahm ich mir von der S-Bahn eine Taxe. Und wie das so ist, kam ich mit dem Taxifahrer in eine angeregte Unterhaltung. Als wir dann hielten und er merkte, dass ich in die Kirche gehen wollte, entfuhr es ihm: Was? Sie wollen in die Kirche gehen? Das ist doch nur für die Doofen. Er entschuldigte sich dann sogleich und nahm es zurück. Dennoch meine ich, dass hier die Vox Populi, nämlich die Stimme des Volkes, die allgemeine Meinung sprach. Und das hat mir wehgetan. Zweitens, ein eigenes Erlebnis. An ihrer Haustür war es, als ich mich von ihr, einer Tante, verabschiedete. An einem Samstagabend. Sie, schon in sehr hohem Alter, gibt mir mit auf meinen Rückweg nach Hause, im Blick auf den Gottesdienst, den ich am nächsten Tag zu halten habe, diesen Satz, den ich über Jahrzehnte hinweg nicht vergessen habe. Sie sagte zu mir an der Haustür: Dann predige mal morgen schön, es glaubt ja doch keiner. Das hat mir damals wehgetan, ich gebe es zu. Und ich war traurig. 2. Thessalonicher 3, Vers 2. Der Glaube ist nicht jedermanns Ding. Drittens. Ein Mitglied meiner früheren Gemeinde hat es mir damals frisch erzählt. Er ging am Sonntagmorgen zu unserem Gottesdienst. Da überholte ihn ein Bekannter mit dem Fahrrad. Im Vorbeifahren kam von dem diese Bemerkung zum Kirchgänger: Na, willst du dir wieder die Märchen anhören? Die Bibel, ein Märchenbuch. Und damit sind wir nun angekommen beim Predigttext, 2. Petrus 1, Vers 16 bis 19, und aus Achtung vor dem Wort Gottes stehen wir dazu auf. Denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln, also Märchen, gefolgt, als wir euch kundgetan haben die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam von der großen Herrlichkeit: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berge. Umso fester haben wir das prophetische Wort, und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Jesus Christus, bitte segne dieses Wort in unserem Leben. Amen. Dann predige mal einen schönen Morgen, es glaubt ja doch keiner. In die Kirche gehen nur die Doofen. Na, willst du dir wieder die Märchen anhören? ist die Bibel ein Märchenbuch. Ein frommes Märchenbuch, aber auch wenn fromm ist, ist es ein Märchenbuch. Nach dem Motto, es war einmal. Das tapfere Schneiderlein überlistet das Einhorn, Schneewittchen wohnt bei den sieben Zwergen und Hänsel und Gretel verlaufen sich im Wald. So auch die Bibel, eine Sammlung von erfundenen, schönen und frommen Geschichten. Der Apostel Petrus hat schon damals, also in der Anfangszeit des christlichen Glaubens und der Gemeinde, erlebt, dass das Evangelium von Jesus als Märchen abgetan wurde, als Fabel, als erfundene Geschichte. Denn sonst hätte Petrus ja nicht geschrieben, was wir eben gehört haben in Vers 16, wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt. Das ist die Übersetzung von Luther. Nun holen wir das mal ein bisschen runtersprachlich in unsere Sprache. In der Guten Nachricht heißt es, wir haben uns nicht auf geschickt erfundene Märchen gestützt. Oder die Einheitsübersetzung, nicht irgendwelche klug ausgedachten Geschichten. Oder früher die Hoffnung für alle, wir haben euch keine schönen Märchen erzählt. Als wir euch kundgetan haben, sagt Petrus, als wir euch kundgetan, das heißt berichtet haben, und jetzt kommen zwei starke Worte, als wir euch berichtet haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Die Kraft, da steht im Griechischen das Wort Dynamis, Dynamik, dynamisch, das ist Griechisch. Dieses Wort steht da. Kein erfundenes Märchen, sondern etwas, wo Kraft enthalten ist, Dynamik. Und Jesus hat das ja genau angekündigt. Am Ende des Matthäus-Evangeliums 28, Vers 18, Jesus sagt, kurz bevor er die Jünger verließ, mir ist gegeben alle Macht, Kraft im Himmel und auf Erden. Jesus ist der Machthaber schlechthin. Es laufen hier auf der Erde viele Machthaber rum, unzählige, und manche haben besonders viel Macht, so scheint es, aber der Machthaber ist Jesus Christus. Als wir euch kundgetan haben, berichtet haben von der Kraft und jetzt das andere, von dem Kommen, von der Ankunft. Das heißt, Schneewittchen kommt nicht mehr an. Und die Prinzessin auf der Erbse, der können wir auch nicht begegnen. Aber Jesus Christus, weil es kein Märchen ist, was das Evangelium sagt, können wir ihm heute begegnen. Und ich werde immer wieder daran erinnert, dass der frühere Bundespräsident Gustav Heinemann diesen legendären Satz gesagt hat, einmal auf einem Kirchentag. Die Herren dieser Welt gehen, das heißt, sie treten ab, unser Herr kommt. Dieses Wort vom Bundespräsident Heinemann ist nur zu unterstreichen. Das steht genau hier im Text. Als wir euch berichtet haben vom Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Also Dynamik und Kommen. Das umschreibt ein geistlich reales Geschehen. In der Adventszeit singen wir manchmal diesen Adventschoral, wo es in Er kommt auch noch heute. Steht in unserem Gesangbuch. Er kommt auch noch heute. Zentrum der christlichen Verkündigung und die Mitte des christlichen Glaubens ist, dass Gott einmal im Lauf der Weltgeschichte in seiner ganzen Wahrheit, in seiner ganzen Fülle, in seiner ganzen Macht in diese unsere Menschenwelt hineingekommen ist. Und zwar so, dass wir die Chance haben, den unbegreiflichen Gott ein Stück weit zu verstehen. Nämlich Gott ist als Mensch in dem Menschen Jesus zu uns gekommen. Nur so haben wir doch eine Chance, etwas zu begreifen, zu verstehen. Begreife überhaupt nicht, wenn Menschen sagen können, ja, Gott ja, aber wozu Jesus? Ich frage mich, was für Gott glauben die? Wo haben sie den gesehen? Was haben sie von ihm gehört? Das ist doch Wind vor der Hoftür. Ich muss doch von Gott etwas erfahren, sodass ich es begreifen und verstehen und annehmen kann. Und das geht ja, weil ich Mensch bin, ja nur auf menschliche Weise. Und dies Wunder hat Gott in Jesus Christus getan. Philippus, der Jünger Jesu, sagte im Johannes 14, Herr, zeige uns doch Gott und dann wird's uns genügen. Ja, das war von Anfang an so. Zeige uns doch Gott, wir allein können von ihm nichts wissen, gar nichts. Uns was ausdenken über Gott, ja, das kann man, natürlich. Aber ist es die Wahrheit? Und da kommt dieser Philippus und sagt zu Jesus, Herr, zeige uns den Vater, also Gott, und dann wird es uns genügen. Mehr brauchen wir nicht. Und jetzt sagt Jesus die Antwort, wer mich, Jesus, sieht, der sieht Gott. Das heißt, was ich sage, kommt von Gott. Wie ich zu euch bin, so ist der himmlische Vater zu euch. Oder Johannes 10, Vers 30, ich und der Vater, also Gott, ich und Gott sind eins. Also wenn du etwas über Gott erfahren willst und Gott begegnen willst, kannst du das nur über Jesus Christus. Sonst landest du ihm nichts. Und darum hat Luther ja recht, wenn er sagt, wer Gott nicht in Jesus Christus finden will, der wird ihn nirgendwo finden, er suche denn, wo er wolle. Und in Jesus haben wir die ganze Liebesbotschaft unseres himmlischen Vaters, die Einladung, komm zum Kreuz zu mir. In Berlin, auf dem früheren Berliner Flughafen Tempelhof, steht ja das bekannte Luftbrückendenkmal, eine Betonbahn, die so leicht nach oben oval gekrümmt ist, mit drei auslaufenden Zacken. Und das Luftbrückendenkmal brachte die Erinnerung an die Zeit, als Berlin abgeschnitten war und dem Hungertod preisgegeben war und dem Kältetod, weil kein Lebensmittel, keine Heizmittel damals in diesem schlimmen Winter nach Berlin von den Sowjets durchgelassen wurden. Und als dann die Rosinenbomber, alle zwei Minuten landete ein Flugzeug aus dem Westen in Tempelhof und hat den Menschen dort Nahrung und Heizmaterial gebracht. Und so wie dieses Brückendenkmal ist, so ist Jesus die Brücke von Gott zu uns, vom Himmel zur Erde und von unserer Sünde zur Vergebung. Es läuft über Jesus Christus. Keine philosophische Lehre, die aus bloßen religiösen Ideen bestehen. Ja, Christentum ist das Religion der Nächstenliebe. Natürlich gehört zentral dazu, zum Evangelium die Nächstenliebe. Aber wenn das alles wäre, dann würde unser Glaube nicht Christentum heißen, sondern Nächstenliebetum. Von Nächstenliebe reden manche andere Religionen auch. Das ist nicht das Entscheidende, sondern Jesus ist das Entscheidende. Das Kreuz, die Vergebung für alle, die sich ihm anvertrauen und seine Hand im Glauben ergreifen. Nichts Nebulöses, sondern ein gleichsam handfestes, sichtbares, höchst reales Geschehen. Und dieses Geschehen, dieses Ereignis Jesus haben Menschen miterlebt und gaben von Anfang an davon Zeugnis. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 3 heißt es, was wir gesehen und gehört haben, nicht ausgedacht haben, sondern was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch. Und Petrus sagt in unserem Predigtext selbst, Vers 16, wir haben seine, also Jesu Christi, Herrlichkeit selber gesehen. Liebe Gemeinde, und das hat sich jetzt seit 2000 Jahren fortgesetzt. Seit dem ersten Ostern machen Menschen Glaubenserfahrung und sehen im Glauben Jesus Christus. Und deswegen, nur deswegen, gibt es doch heute noch Christsein und christliche Gemeinde. Es gibt von den großen Gelehrten und Philosophen Machthabern des Altertums heute keine Gemeinde mehr, die sich ihm anschließt und dann vertraut. Nur von Jesus Christus. Und Vers 19 sagt Petrus, umso fester haben wir das prophetische Wort. Ja, was heißt prophetisches Wort? Prophetie verbinden wir immer mit Zukunftsvorhersage. Das ist biblisch nicht die richtige Erklärung. Prophetisch ist das Wort Gottes nicht, weil es uns irgendwas, was in Jahren geschieht oder vorhersagt. Es kann in Einzelfällen sein. Aber das eigentliche prophetische Wort ist das Wort Gottes, das direkt dich trifft, das dir Mut macht. Wo du wieder Mut findest durch ein Bibelwort, wo du getröstet wirst, wo es in dein Leben reinkommt, das ist prophetisch. Oder wo Gott dir durch ein Wort seiner Heiligen Schrift sagt, nein, das soll ich lassen. Nein, das mache ich nur doch nicht, obwohl ich es wollte. Oder wo der Herr dir Mut macht, doch, jetzt gehe ich es an. Ein Wort aus der Bibel, rein in dein Denken und in dein Herz, das ist prophetisches Wort. Ihr tut gut daran, heißt es, wenn ihr darauf achtet, auf dieses Wort Gottes für dich, für dein, für euer Leben. Wir tut gut daran, ihr tut gut daran, das ist so wie ein dringender Rat. Pass auf, ich rate dir dringend. Warum tun wir gut daran? Ihr Lieben, ich will es euch sagen, weil da so viele Zweifel bei uns sind. Ist das wahr? Ach, ist es wirklich wahr? Was ich vor Augen habe, ist doch ganz was anderes. Auch Menschen, die mit Gott im Glauben eng verbunden sind, erleben Zweifel und Anfechtung. Das werden die meisten von uns unterstreichen. Wer gottlos ist bis auf die Knochen, der hat keine Zweifel. Zweifel kann nur ein Mensch haben, bei dem doch zumindest anfangsweise das Pflänzchen des Glaubens aufgesprossen ist. Ein knallharter Heide kennt keine Zweifel. August Hermann Francke war ja der Begründer der Halleschen Stiftungen, Schulen, Wohlfahrtseinrichtungen, Waisenhäuser und so weiter. Ein tief frommer Mann, dieser August Hermann Francke. Er war erweckter Christ. Und dieser tiefgläubige Mann wurde vor seiner Probepredigt, die er in Lübeck halten sollte, des Nachts von schlimmen Zweifeln heimgesucht. In der Nacht, bevor er diese Probepredigt halten sollte, auf die es ankam. Und er hat es aufgeschrieben damals, diese Zweifel. Bist du da, Jesus? Bist du wahr, Jesus? Du hast gesagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage. Aber mich umgeben jetzt nur vier schweigende Wände. Bist du wirklich da oder bist du eine Erfindung? Liebe Gemeinde, das war ein gläubiger Mensch. Und diese Zweifel. Oder Dietrich Bonhoeffer, der für seinen Glauben in den Tod gegangen ist. Von dem wir immer, ja, Dietrich Bonhoeffer, so ein Glaubensheld, mit dem, ach, nicht ansatzweise würde ich es wagen, meinen Glauben mit seinem zu vergleichen. Und was hat Dietrich Bonhoeffer mal gesagt? Jetzt hört aber bitte gut zu. Wir gehen noch kaputt an dieser schrecklichen Unsichtbarkeit Gottes. Das hat Bonhoeffer gesagt. Wir gehen noch kaputt an dieser schrecklichen Unsichtbarkeit Gottes. Liebe Gemeinde, eigentlich brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn uns Zweifel überkommen. Denn wenn man sich etwa 16 Stunden am Tag mit Angelegenheiten und Dingen und Ereignissen der sichtbaren Welt abgibt, und das tun wir ja, und dann, wenn überhaupt nur einige Minuten, die uns übrig bleiben, auf die unsichtbare Welt Gottes ausrichten, 16 Stunden sichtbare Welt, 20 Minuten oder eine halbe Stunde auf Gott, unsichtbar, dann ist doch die Folge klar. Das Sichtbare, das, was wir vor unseren Augen haben, erscheint uns doch als eine viel stärkere Realität als die unsichtbare Dimension des Glaubens, oder? Die Dinge dieser Welt überdecken oder verdrängen sogar die Impulse Gottes. Und damit ist der Boden bereitet für Glaubenszweifel. Die Bibel nennt im griechischen Urtext den Zweifler, jetzt kommt das griechische Wort, dipsychos. Psychos, Psyche, Psychologe, Psyche, Seele. Ne? Und die ist zwei. Dipsychos. Also, ein Zweifler ist ein Mensch mit zwei Seelen, innerlich zerrissen. Das heißt, eine Teil meiner Seele ist, oder eine Seele ist sozusagen verbunden mit der Realität des Reiches Gottes und die andere hängt fest hier auf dem Boden der sogenannten Tatsachen. Und was wirkt lauter? Na, keine Frage. Was man vor Augen hat, was man hört und was man sieht. Und wie leicht löst sich dann die Wirklichkeit des Glaubens mehr und mehr auf in einem Nebel von Zweifeln. Der frühere sowjetische Staatschef Nikita Khrushchev, die Älteren kennen ihn noch, Khrushchev hat man erzählt von einem Ingenieur in Moskau, das war ja damals die kommunistische Zeit, der auf einem Fragebogen zu der Frage, glauben Sie an einen Gott, folgende Antwort draufgeschrieben hat, sonntags ja, alltags nein. Glauben Sie an Gott, sonntags ja, alltags nein. Wie sollen wir denn umgehen mit den Zweifeln? Da gibt es ein schönes Beispiel, schon aus den Erdentagen Jesu. Sie kennen vielleicht diese Geschichte. Da kommen Jünger zu Jesus und fragen ihn, in dem Fall ist es der Johannes, der später Hingerichtete, also Johannes der Täufer, und der kam zu Jesus und ließ Jesus fragen, bist du es, der da kommen soll, also der Messias, oder sollen wir auf einen anderen warten? Da haben wir das. Jesus, bist du das, der hier nun kommen soll von Gott? Oder stimmt es nicht, dann müssen wir auf einen anderen warten. Aber er fragt, das ist entscheidend, er fragt. Die Hilfe bei aufkommenden Zweifeln, lass sie nicht lange wuchern, sondern stattdessen geh mit deinen Fragen und Anfechtungen zu Jesus Christus. Das heißt, wie geht das an? Es geht doch nur im Gebet. Auch deine Zweifel, deine Anfechtung, bring sie ins Gebet zu Jesus Christus. Bist du es, der hilft oder da ist oder nicht? Auf unserem Lebensweg brauchen wir ja alle diese sogenannten Nahrungsergänzungsmittel. Das ist ja ein riesiger Markt. Also wenn man die Regale da sieht, ne, für alles, für Fingernägel und für ich weiß nicht was und Haarstärke und diese Nahrungsergänzungsmittel. Das ist ja eine Religion geworden. Und was geben Leute Geld für diese Packungen aus? Natürlich gibt es auch Nahrungsergänzungsmittel, die wichtig sind, wie das gepriesene Vitamin B12. Also es gibt natürlich lebenswichtige Vitamine. Und wenn wir die nicht bekommen, dann gibt es Mangelerscheinungen und dann kann eventuell auch eine Krankheit daraus entstehen. Aber, liebe Gemeinde, so wie wir Lebensmittel brauchen und Vitamine auf unserem Erdenweg, so brauchen wir doch auch geistliche Vitamine, damit unser Lebensweg zum Weg ins Leben wird. Und ich will Ihnen ein Vitamin nennen. Vitamin G1. Kennen Sie das? B12 kennen Sie alle. Oder B2 oder was da alles gibt. Wir haben ja hier Ärzte unter uns. Ich bin jetzt vorsichtig, dass ich keinen Unsinn rede. Aber Vitamin G1, das ist das Gebet. G1, Gebet. Also bring deine Zweifel zum Herrn und lass ihn wirken. Und dann gibt es auch Vitamin G2. Nämlich die Hilfe durch glaubwürdige, vertrauenswürdige Christen. G2 steht für Gemeinschaft. Vitamin G1 für Gebet, Vitamin G2 für Gemeinschaft. Wie wollen wir denn in dieser gottlosen Welt in unserem Glauben durchhalten und weiterkommen und gewisser werden, wenn wir dieses Vitamin nicht haben, nämlich die Gemeinschaft mit anderen Christen, mit gläubigen Christinnen und Christen? Allein gehst du ein. Das ist die Erfahrung. Allein gehst du als Christ oder Christin ein. Aber wo finden wir denn die Gemeinschaft mit anderen gläubigen Christen? Wo denn? Auf der Straße? Oder an deiner Arbeitsstelle? Wenn du eine Christin oder einen Christ kennst, dann bist du gut dran. Meistens bist du allein auf weiter Flur. Wo finden wir Gemeinschaft mit Christen? Im Verein? Oder in deiner Verwandtschaft? Kann ja sein, dann sei froh. Die meisten sind allein auf weiter Flur in ihrer Sippe. Aber allein gehst du ein, du brauchst Gemeinschaft. Ich bringe jetzt wieder ein Extrembeispiel. In meiner Tätigkeit an der JVA in Celle, da waren ja Gefangene, die im Knast eine grundlegende Lebenswende vollzogen haben. Und andere, die ehrlich auf der Suche waren nach Gott, die brauchten Gemeinschaft. Und für die war es eine Erquickung, sonntags im Gottesdienst zusammenzukommen und vor allen Dingen in den Bibelgruppen, zwei Bibelgruppen, eine habe ich betreut, fast alles lebenslänglich Gefangene. Aber da haben wir miteinander gebetet und wir haben Gitarrenlieder gesungen und Gebetsgemeinschaft gehalten, die Bibel gelesen und von unserem Ergehen erzählt. Gemeinschaft, das hat sie durchgetragen dort, hinter den hohen Mauern, Wachtürmen und Videokameras, Hochsicherheitsanstalt. Aber da war Gemeinde. Man braucht Gemeinschaft. Ich frage mich manchmal, warum sind so viele Konfirmanden, die im Unterricht vielleicht einen Anfang im Glauben gemacht haben, nach kurzer Zeit wieder verschwunden. Nicht alle, aber sehr, sehr viele. Vielleicht haben sie sich sogar für ein Leben mit Jesus entschieden. Und dann kommen sie in die Gemeinde eine Zeit lang, aber oft schon nach kurzer Zeit bleiben sie stillschweigend weg. Und was war der Grund? meistens die Verbindung mit ungläubigen Freundinnen oder Freunden. Das war der Grund zum Abwandern. Willard Becker, ein Pastor und Psychotherapeut, der schreibt: Die Zeit um das Konfirmandenalter ist heute stärker als früher eine Lebensphase, in der die Jugendlichen mehr von der Außenwelt geprägt werden als vom Elternhaus. Selbst ein Elternhaus, das noch am kirchlichen Leben teilnimmt, hat wenig Einfluss auf die Interessen der Kinder in diesem Alter. Es beginnt die Zeit der Ablösung und Neuorientierung. Kinder orientieren sich nicht mehr selbstverständlich an den Glaubensvorstellungen ihrer Eltern. Obwohl die Konfirmation ein Familienfest ist, kämpfen die Jugendlichen in dieser Zeit schon um ihre Eigenständigkeit. Die Trends von Umwelt, Freundschaften in Schule und Freizeit haben in diesem Alter einen größeren Einfluss. Ich kann das als früherer Gemeindepastor nur unterstreichen. Allein gehst du ein. Oder da sind Glaubenskurse, Alpha-Kurse oder was auch immer. Und dann kommen Menschen eine Zeit lang in den Glaubenskurs und wie viele versanden wieder hinterher. Als sei nichts gewesen nach 1, 2, 3 Jahren. Aber nur wenige halten durch und wachsen im Glauben und ziehen Kraft und Freude aus dem Glauben nach einem Glaubenskurs, die in die Gemeinschaft kommen und ihr bleiben. Oder wie oft ist es so, dass bei Beerdigungsgesprächen, in Trauerfällen oder bei Hochzeitsgesprächen ein junges Paar da ist und das Hochzeitspaar, man merkt, ist plötzlich interessiert am Glauben, oder der trauernde, hinterbliebene Sauchting die Zusage des Trostes des Evangeliums auf. Und man hat den Eindruck, jetzt beginnt hier in diesem Leben was Neues. Und nach wenigen Monaten nicht mehr gesehen und allein geht man ein. Es fehlt Vitamin G2, die Gemeinschaft. Und deswegen der Rat des Petrus, in der Lutherbibel übrigens ist das fett gedruckt: Ihr tut gut daran, dass ihr auf das Wort Gottes achtet. Jetzt kommt es als ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort. Was dunkle Orte sind, brauche ich uns nicht zu erzählen. Jeder von uns Älteren kennt dunkle Orte und Zeiten in seinem Leben. Beispiele bringe ich jetzt nicht. Und in der Welt, guck die Tagesschau an. Sind die Welten heller Ort? Strahlen von Licht? Nein, es ist ein dunkler Ort. Hier und dort und dort und dort. Bert Brecht, was der da wohl heute sagen würde, der hat vor vielen Jahrzehnten schon mal gesagt: Bedenkt das Dunkel und die Kälte in dem Tal, das von Jammer schallt. Liebe Gemeinde, das sehe ich als eine Beschreibung unserer Welt. Oder bin ich ein Schwarzmaler? Bedenkt das Dunkel und die Kälte in dem Tal, also im Erdental, das von Jammer schallt. Kälte und Dunkel haben wir zu Genüge. Und da hinein kommt das Wort Gottes. Jetzt heißt es hier wunderbar, als ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort. Das ist der Gegensatz. Dunkler Ort, Licht des Evangeliums von Jesus. Und Jesus ist das endgültige Wort. Neues hat Gott uns und den Menschen nicht mehr zu sagen. Er hat alles gesagt, alles gezeigt in Jesus Christus, in Kreuz und Auferstehung. Und Jesus sagt ja selbst, Johannes 8, Vers 12, das Licht der Welt, also in diesem dunklen Ort, das Licht der Welt bin ich. Wer mir nachfolgt, das heißt, wer zu mir im Glauben Ja sagt, meine Hand ergreift, nicht Jesus einen guten Mann sein lässt. Ich habe mal einen Mann in der Gemeinde gehabt, der gesagt, ja, Jesus, ja, das war sowas wie ein Heilpraktiker. Nicht? Also so, man kann ja von über Jesus eine gute Meinung haben. Nicht? Das ist Quatsch, das hilft nicht. Ich muss seine Hand ergreifen. Jesus, du und ich, wir gehören zusammen. Ich möchte das und ich tue das. Ich komme zu dir. Wer mir nachfolgt, der wird nicht mehr wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Liebe Gemeinde, der hat den Lebenskurs gefunden. Und aller guten Dinge sind drei. Und zum Schluss kurz das dritte Vitamin. Ja, es gibt ein drittes geistliches Vitamin. Wenn die B-Vitamine schon auf 12 kommen, dann sollten wir wenigstens auf 3 kommen. Also, Vitamin G1, Gebet. Vitamin G2, Gemeinschaft. Allein gehst du ein als Christ. Und Vitamin G3 ist Gottes Wort. Die Bibel, wie oft habe ich es schon gesagt, ist Kursbuch, Lebensbuch, Handbuch zum Leben, damit du den Kurs findest und Kurs hältst. Und wenn dann Zweifel kommen, dann geh ins Gebet, dann geh in die Gemeinschaft mit anderen Christen, sprich mit Christinnen und Christen, die dir helfen können, und vor allen Dingen lies im Wort Gottes, hol es rein in dein Leben. Der große amerikanische Evangelist Moody, der hat es mal so gesagt, als er von Zweifeln übermannt wurde, hat er gesagt, als die Erfahrung war, ich war von Zweifeln übermannt. Und ich betete um Glauben und dachte, der Glaube käme eines Tages wie ein Blitz auf mich. Aber der Glaube schien nicht zu kommen. Der kommt nicht mehr, der Glaube. Wo ist er denn, mein Glaube? Und eines Tages las ich dann im Römerbrief, das heißt, er hat hier, G3. Da las ich im Römerbrief, dort steht, der Glaube kommt aus dem Hören, das Hören aus dem Wort Gottes. Ich hatte mal eine Bibel inzwischen zugemacht und immer um Glauben gebetet. Jetzt schlug ich meine Bibel auf und begann sie zu studieren und seit dieser Zeit wuchs mein Glaube. Sehen Sie, das ist auf den Punkt gebracht. Mein Glaube ist so schwach, mein Glaube ist so schwach. Schlag die Bibel auf, hol Vitamin G3 rein, verinnerliche das, was du liest und der Heilige Geist wird deinen Glauben stärken. Abschließend ein Beispiel. Der große japanische Sozialreformer Kagawa, Gründer von vielen Schulen und Krankenhäusern und so weiter, war auch nominiert für den Friedensnobelpreis seiner Zeit. Der hat es einmal so ausgedrückt, die Leute haben gestaunt, er hatte einen schwächlichen Körper, war fast blind, wie er dieses Riesenpensum an Arbeiter in Japan schaffte. Und als er einmal gefragt wurde, woher er denn die Kraft für seine ganzen guten Unternehmungen herziehen würde, da hat der Mann seine Bibel gefasst. Mit beiden Händen und hat gesagt, meine Kraft, meine ganze Kraft. Liebe Gemeinde G3, und ich bin überzeugt, dass hier nicht ganz wenige unter uns sind, die könnten das auch inzwischen so sagen. Meine Kraft, meine ganze Kraft. Wo Gottes Wort den Menschen trifft, da weckt es ihn auf aus dem Schlaf. Und wo es den Menschen wachgerüttelt hat, da will es ihn auch verändern. Und es will einwurzeln. Und wo das Wort Gottes in einem Leben einwurzelt, da geschieht dann auch Wachstum. Halt dich im Glauben an das Wort, das fest ist und gewiss. Das führet dich zum Lichte fort aus aller Finsternis. Amen.